Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie heute die erste von insgesamt 4 Lesungen aus dem Taschenbüchlein von Markus Rudisiele mit dem Titel »Wer war Jesus? Was die Bibel über ihn sagt?« Ja, wer war Jesus? Das ist die zentrale Frage über die Jahrhunderte hinweg bis heute. Der Autor erarbeitet in schlichter Weise den biblischen Befund und entfaltet so ein Bild der Person Jesu, das besonders solchen Menschen, die das biblische Zeugnis ernst nehmen, die Bedeutung dieses von Gott gesandten Retters erschließt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinger. Wer war Jesus? Das ist die zentrale Frage über die Jahrhunderte hinweg und auch heute. Schon zur Zeit Jesu wurde diese Frage gestellt. So lesen wir in Matthäus 13 die Verse 54 bis 56. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Schade, wenn Menschen, die sich mit der Person Jesu beschäftigen, letztlich nicht verstehen, was er sagt und was er will und ihn ablehnen. Andere waren von Jesus geradezu fasziniert. So sagt sein Jünger Johannes in Johannes 1, Vers 14, »Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen, eines Einzigartigen, vom Vater voller Gnade und Wahrheit.« Wieder andere waren erschrocken über die Macht, die Jesus hatte, und verspürten sein übernatürliches Wesen. So fiel Petrus vor Jesus auf seine Knie und rief in Lukas 5, Vers 8, »Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr.« Das war die Reaktion auf einen für Petrus als Fischer unerklärlich reichen Fischfang, zu dem Jesus ihn beauftragt hatte. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung Jesu und der 2 mit ihm gekreuzigten Verbrecher beaufsichtigte, hatte sicher schon viele Menschen am Kreuz sterben sehen. Aber als Jesus starb, rief er in Markus 15, Vers 39, »Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.« Jesus selbst betet in Johannes 17, Vers 3 zu seinem Vater, »Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.« Wer war dieser Jesus? Über diese Frage brauchen wir Klarheit. Den allein wahren Gott und Jesus Christus erkennen, daran entscheidet sich, ob wir in Beziehung zu Gott kommen oder ob wir von ihm getrennt bleiben, ob wir ewiges Leben haben oder verloren bleiben. Auch heute gibt es ganz unterschiedliche Ansichten über Jesus. Für viele ist er ein großer Religionsstifter, für andere ist er ein wichtiger Prophet Gottes, das höchste geschaffene Engelwesen oder auch Gottes Sohn. Wir wollen dieser Frage nachgehen, die schon Jesus selbst seinen Jüngern vor 2000 Jahren gestellt hat, in Matthäus 16, Vers 15. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Kapitel 1. Warum ist die Frage nach Jesus so wichtig? Es geht um Leben und Tod. Die Frage nach Jesus ist wichtig, weil die Bibel an dieser Frage unsere ewige Errettung oder unser ewiges Verlorensein festmacht. So lesen wir in Johannes 3, die Verse 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder auch einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und dann im gleichen Kapitel in den Versen 35 bis 36, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. An Jesus Christus, dem Sohn Gottes, hängt also unsere ewige Errettung bzw. unsere ewige Verdammnis. Wenn der Glaube an Jesus rettet, dann muss ich wissen, wer dieser Jesus ist, an den ich glauben muss. Jesus selbst hat diese Frage gestellt. Als Jesus im Begriff stand, nach Jerusalem zu gehen, um dort gekreuzigt zu werden, fragte er seine Jünger in Matthäus 16, die Verse 13b bis 15: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? So müssen auch wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wer Jesus für uns persönlich ist, welche Beziehung wir zu ihm haben. Interessant ist hier das weitere Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Im Blick auf das, was Gott betrifft, benötigen wir Offenbarung Gottes und die Bereitschaft, diese im Glauben anzunehmen. Gott hatte hier dem Petrus die richtige Sicht für Jesus geschenkt, und Petrus hatte diese Sicht angenommen und bezeugt. Darauf bekommt er eine der segensreichsten Antworten Jesu: Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Jesus Christus segnete und beauftragt den, der ihn im Glauben annimmt. Wir müssen wissen, an wen wir glauben sollen. Jesus selbst hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir Menschen an ihn als Person glauben müssen, um errettet zu werden. So sagte er in Johannes 3, die Verse 14 bis 18: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Als Jesus den Blinden in Johannes 9 geheilt hatte, wies er ihn darauf hin, an ihn zu glauben. Johannes 9, die Verse 35 bis 38 sagen: Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Johannes bezeugt in Johannes 1, Vers 12: So viele ihn, den Herrn Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich knüpfe eine Beziehung zu Gott, dem Vater, indem ich Jesus Christus bitte, in mein Leben zu kommen, mein Leben zu prägen und mein Herr zu sein, dem ich nachfolge. Als Petrus zu dem Hauptmann Cornelius nach Caesarea kommt, erzählte er diesem von dem Herrn Jesus und sagt ihm in Apostelgeschichte 10, Vers 43: Diesem Jesus geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Als der Gefängnisdirektor von Philippi Paulus und Silas in Apostelgeschichte 16, Vers 31 fragt: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Antworten Paulus und Silas: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Johannes schreibt von diesem Glauben an den Herrn Jesus in seinem ersten Brief in Kapitel 5, die Verse 11 bis 13: Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wir müssen also an Jesus als den Sohn Gottes glauben. Wir müssen wissen, zu wem wir beten sollen. In der Bibel finden wir kein Gebet zu Heiligen oder zu anderen Verstorbenen. Im Gegenteil. Die Bibel macht deutlich, dass es für Gott ein Greuel ist, wenn Menschen Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen. Wir finden auch kein Gebet zu dem Heiligen Geist und keine Aufforderung, zu dem Heiligen Geist zu beten. In Römer 8, Vers 26 lesen wir, dass der Heilige Geist unser Helfer ist, wenn wir beten. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Was für einen guten Gott haben wir, der uns anleitet und befähigt, in rechter Weise zu ihm zu beten und ihn zu ehren. Die Bibel zeigt, dass wir zum Vater und zum Sohn, zu Jesus Christus beten sollen. Als Paulus eine Erscheinung des Herrn Jesus erlebt, fällt er zunächst zu Boden und ist blind. Dann beauftragt der auferstandene Jesus seinen Jünger Hananias, Paulus zu besuchen, mit ihm zu reden und dessen Augen wieder sehend zu machen. Aus Angst vor Paulus, dem Verfolger der Christen, wollte Hananias dort zunächst nicht hingehen und er antwortete dem Herrn Jesus in Apostelgeschichte 9, Vers 13: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Die ersten Christen riefen also den Namen des Herrn Jesus an. Sie beteten zu ihm. Als Stephanus gesteinigt wurde, sah er den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Dann betete er zu dem Herrn Jesus: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wir lesen dies in Apostelgeschichte 7, Vers 59. In 1. Timotheus 1, Vers 12 dankt Paulus Christus Jesus seinem Herrn. Das ist ein Dankgebet an den Herrn Jesus. Die ersten Christen beteten also zu dem Vater und zu dem Sohn, Jesus Christus. Das finden wir auch in dem Gruß des Paulus an die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 1, die Verse 1 bis 3. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Heiligen in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus. Bevor Jesus Petrus beauftragt, Hirte seiner Gemeinde zu werden, fragt er ihn dreimal nach seiner Beziehung zu ihm. In Johannes 21, Vers 15 und die folgenden fragt Jesus ihn: Hast du mich lieb? Das ist die Grundvoraussetzung für eine Nachfolge und einen Dienst für Gott. Hast du Jesus lieb? Jesus lässt hier auch nicht locker. Er fragt Petrus so lange, bis dieser traurig wird. Das ist die alles entscheidende Frage Jesu. Hast du mich lieb? Das ist die Frage, die auch wir heute ganz persönlich beantworten müssen. Hast du Jesus lieb? Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen? Unsere Beziehung zu Jesus ist die alles entscheidende Frage. Wenn ich aber Jesus lieben soll, wenn ich zu ihm eine Beziehung haben soll, dann ist es mir wichtig zu wissen, wer er ist und ihn immer besser kennenzulernen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief von der Beziehung der Gläubigen zu Jesus Christus in 1. Petrus 1, Vers 8: Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Und Paulus beendet seinen Brief an die Epheser mit folgender Aussage in Epheser 6, Vers 24: Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit. Wir brauchen eine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus. Kapitel 2: Meinungen über Jesus. Was sagten Menschen damals über Jesus? Wir haben schon gesehen, dass die Menschen, die gegenüber Jesus positiv eingestellt waren, von ihm sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Das waren in den Augen der Juden alles echte Gottesmänner, die das Wort Gottes verkündigten. Man respektierte sie und erkannte sie an, weil Gott sie bestätigt hatte. Aber man blieb auch auf Distanz, weil ihre Reden oft unbequem waren und sie klar zu Umkehr und neuer Hinwendung zu Gott aufforderten. Insbesondere die frommen Schriftgelehrten hatten aber ganz gegensätzliche Bezeichnungen für ihn. Sie diffamierten ihn als Fresser und Weinsäufer in Matthäus 11, Vers 19 und Lukas 7, Vers 34. So klagt Jesus besonders über die Schriftgelehrten und Pharisäer und darüber hinaus auch über das ganze Volk Israel. In Lukas 7, Vers 31 bis 34 lesen wir: Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sagen: Wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Wenn Gott nicht in die Denkweise der Menschen passt, wenn er nicht nach ihrer Pfeife tanzt, dann lehnen sie ihn oft ab. Wir sollten uns nicht zu dieser breiten Masse halten. Beachten wir, was Menschen am Ende des öffentlichen Wirkens Jesu über ihn sagten. Da ist Judas, der Jesus 3 Jahre lang begleitet hatte und schließlich an seine Feinde verriet. Er brachte das Kopfgeld zurück und sagte in Matthäus 27, Vers 4, »Ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert.« Die Frau des Richters, der Jesus zum Tod verurteilte, ließ ihrem Mann ausrichten in Matthäus 17, Vers 19, »Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen schlimmen Traum.« Dieser Richter bezeugte selbst 3-mal vor den Anklägern und in der Öffentlichkeit, dass er an dem Angeklagten Jesus keinerlei Schuld finden konnte. Johannes 19, Vers 4, 7 und 12. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, »Siehe, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde.« Pilatus spricht zu ihnen, »Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.« Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Matthäus berichtet darüber in Matthäus 27, Vers 24. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte und der Tumult immer schlimmer wurde, ließ er sich Wasser bringen. Vor den Augen der Menge wusch er sich die Hände und sagte, »Ich bin schuldlos am Tod dieses Mannes. Das müsst ihr verantworten.« Pilatus hatte als Richter zu verantworten, einen Mann auf grausamste Art hinrichten und töten zu lassen, obwohl er von dessen Unschuld überzeugt war. Das war kein Justizirrtum, sondern eine bewusste öffentliche Verurteilung eines völlig Unschuldigen zum Tod durch Kreuzigung. Der Schuldspruch, der in den bedeutenden 3 Sprachen der damaligen Welt über Jesus angebracht wurde, lautete »Jesus der Nazaräer, der König der Juden«. Wir lesen dies in Johannes 19, Vers 19. Als der römische Hauptmann, der die Hinrichtung Jesu leitete, sah, wie Jesus starb, sagte er über ihn in Markus 15, Vers 39, »Wirklich, dieser Mensch war Gottes Sohn.« Was sagten die alttestamentlichen Propheten über Jesus? Über Jesus Christus gibt es sehr viele Prophetien, Vorbilder und Hinweise im Alten Testament, die wir aus Platzgründen hier gar nicht alle aufführen und darstellen können. Etliche Aussagen beschäftigen sich mit Jesus als Nachkomme des Königs David, der einmal ein großes Reich regieren wird. Andere Prophetien sagen seinen Geburtsort und die Umstände dabei voraus. Wieder andere sprechen von seiner Ablehnung, seinem Sterben für die Sünden der Menschen und von seiner Auferstehung. Eine zentrale Aussage zitiert Jesus selbst in Lukas 20, die Verse 41 bis 44. Er aber sprach zu ihnen, »Wie sagen Sie, dass der Christus Davids Sohn sei?« Und David selbst sagt im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David also nennt ihn Herr. Und wie ist er sein Sohn? Jesus sollte nach dieser Prophetie nicht nur Davids Sohn, sondern auch dessen Herr sein. Das gab den Menschen damals Rätsel auf. Auch der Prophet Jesaja formulierte ca. 200 Jahre vor Jesu Geburt interessante Gedanken zu dem Nachkommen Davids. So lesen wir in Jesaja 9, Vers 5: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Auch hier könnten wir fragen, wie kann von einem Menschen gesagt werden, dass er starker Gott genannt werden wird und Vater der Ewigkeit? Jesaja sagt weiter in Kapitel 7, Vers 14 über Jesus: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Diese Aussage wird in Matthäus 1, Vers 23 auf den Herrn Jesus gedeutet, mit dem Zusatz, dass dieser Name übersetzt Gott mit uns lautet. Die Propheten kündigten Jesus an als Gott mit uns oder auch Gott unter uns. Was sagte Jesus über sich selbst? Es ist erstaunlich, dass Jesus oft auf sich hingewiesen hat und sich in den Mittelpunkt gestellt hat, obwohl er von ganzem Herzen demütig war. So sagt er zum Beispiel in Johannes 10, Vers 9: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Damit sagt er: Rettung, Erlösung, Weide finden gibt es nicht ohne mich, sondern nur, wenn ihr durch mich eingeht, wenn ihr mich annehmt, wenn ihr an mich glaubt. So bezeichnet sich Jesus auch als das Brot, das Licht, den Weinstock, die Auferstehung und das Leben, den guten Hirten, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er fordert auf, zu ihm zu kommen. An ihm führt kein Weg vorbei. Johannes 14, Vers 6 sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er macht deutlich, dass es keine Verehrung Gottes ohne seine Verehrung gibt. Johannes 5, die Verse 22 und 23 sagen: Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und Jesus nannte sich selbst Sohn Gottes und formulierte damit seinen Anspruch, Gott gleich zu sein. In Johannes 5, Vers 18 lesen wir deshalb: Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Seine Mitmenschen haben das nicht etwa fälschlicherweise so verstanden. Nein, Johannes, der Schreiber des Evangeliums selbst, geleitet durch den Geist Gottes, bestätigt dies hier als wirkliche Tatsache. Was sagte Gott, der Vater, über Jesus? Gott bestätigte seinen Sohn durch die Wunder, die er tat. So bezeugt Nikodemus, ein Pharisäer und Oberster der Juden, dem Herrn Jesus in Johannes 3, Vers 2: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Gott bestätigte aber seinen Sohn auch durch Worte im Beisein anderer. Er bestätigte ihn zu Beginn seines öffentlichen Auftretens bei seiner Taufe. Wir lesen davon in Matthäus 3, Vers 17: Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und zum Beginn seines Weges hin zur Kreuzigung in Jerusalem sendet Gott Mose und Elia, zwei Männer aus dem Alten Testament, die bereits vor langer Zeit gestorben waren, um mit Jesus dessen Erlösungswerk zu besprechen. Bei diesem Ereignis waren auch drei Jünger Jesu, Petrus, Jakobus und Johannes, mit dabei. In Matthäus 17, Vers 5 lesen wir: Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Petrus schreibt dazu in seinem zweiten Brief in Kapitel 1, die Verse 16 und 17, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus war und ist der geliebte Sohn Gottes des Vaters. Das bezeugte Gott selbst mit klar verständlichen Worten, damit kein Missverständnis oder eine Fehlinterpretation aufkommen konnte.
Wunderbar, er nur allein, drum sing ich ihm, danke Halleluja, preis den Namen dein. Ja, Gott ist so wunderbar, er nur allein, drum sing ich ihm, danke Halleluja, preis den Namen dein. So wunderbar ist die Erlösung, so wunderbar Sündenvergebung. Sie ist wunderbar, wunderbar, ganz einfach wunderbar, wunderbar, dass er ist mein. Ich werf auf ihn all meine Sorgen, er sorgt für mich heute und auch morgen. Sie ist wunderbar, wunderbar, ganz einfach wunderbar, wunderbar, dass er ist mein. Ja, Gott ist so wunderbar, er nur allein, drum sing ich. Halleluja, preis den Namen dein.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten heute die erste von insgesamt 4 Lesungen aus dem Taschenbüchlein von Markus Rudi Sihle mit dem Titel »Wer war Jesus? Was die Bibel über ihn sagt?« Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de.
Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.